Es ist alles andere als einfach, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Professor Lemke weiß, wovon er redet. Seit über 30 Jahren initiiert er digitale Medienprojekte und begleitet die Transformation in Unternehmen. Vor allem der Mittelstand hat es dem norddeutschen Pragmatiker und Unternehmer angetan, er versteht das Geschäft hier am besten. Vielfach hat er unter Beweis gestellt, wie er ein fremdes Team motivieren kann, das selbstständig ein Unternehmen nach vorn bringt. Hat Ihr Unternehmen auch Lust auf Zukunft? Infos gibt es unter www.gerald-lemke.de/Zukunft.
Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge meines Profcasts Irgendetwas mit Digital. Und dieses Mal geht es um, man höre und staune, das Thema der digitalen Transformation. Ja, dieses Buzzword breche ich immer weiter herunter und heute geht es um die Schlüsselkompetenzen. Nämlich um die Frage, was müssen wir eigentlich an Fähigkeiten, Kenntnissen, Kompetenzen und Handlungskompetenzen vor allem wissen und uns anlernen, damit wir in Zukunft in einer doch so dynamischen Welt, die durch die Digitalisierung vorhergetrieben wird, noch, ja, bestehen und überleben zu können und noch viel besser diese Welt auch noch mitgestalten zu können. Es wird spannend, denn vieles von dem, was wir brauchen, haben wir längst verlernt. Bis gleich.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Hallihallöchen, ja, ich bin der Gerald und ich möchte heute über die Schlüsselkompetenzen sprechen. Ja, eigentlich mein Haus- und ja, Heimatthema, muss man schon beinahe sagen, denn einerseits bin ich natürlich im Bildungsbereich unterwegs und versuche unsere Bachelor- und auch weiterführenden Master-Leute auf die wirtschaftliche Praxis berufsfähig zu machen, damit sie da richtig, richtig erfolgreich werden und auch die Grundlage dafür schaffen, dass sie auch richtig, richtig happy werden. Auch wenn wir wissen natürlich, dass Geld auch nicht immer alles ist. Aber man kann auch einen tollen Job haben, der einen zufriedenstellt, ohne dass man damit ja jetzt gleich Unmengen an Geld verdienen muss. Aber das bleibt auch immer im Auge des jeweiligen Betrachters. Nichtsdestotrotz haben wir ja folgende Situation. Also am 20. November wurde im Jahr 2022 wurde von OpenAI das ChatGPT offiziell vorgestellt. Die Trial-Version, die schon seit fast einem Jahr lief zuvor, wurde jetzt freigeschaltet für alle Menschen auf dieser Welt. Und wir hatten dann die Ehre, die Freude, das natürlich bis zum heutigen Tage zu probieren. Ich mache einiges an Veranstaltungen, Vorträgen und auch Beratungsleistungen in diesem großen Umfeld der künstlichen Intelligenz. Aber ChatGPT ist immer der Augenfang. Also diese Software bzw. die Anwendung des Sprachmodells GPT 4.0 hat doch in der Tat in den Köpfen von uns Menschen ein revolutionäres, aber auch ein durchaus ängstliches Gefühl hervorgerufen. Anlass genug, darüber nachzudenken, was wird da in weiterer Zukunft passieren, was unsere Qualifikationen und unsere Bildung selber angeht. Und es ist ein Blick in die Glaskugel. Aber nicht so ganz, denn ich bin ja kein Pendler oder ähnlicher Glaskugelvorherseher. Ich bin auch kein Zukunftsforscher, wohl wissend, dass Zukunftsforscher durchaus ihre Berechtigung haben, aber in den allermeisten Fällen sich nichts von dem, was sie vorhergesagt haben, entsprechend sich auch tatsächlich ereignet hat. Das ist natürlich keine Schelte an diese Branche. Ich sagte ja, sie hat ihre Berechtigung, sie liefert und bietet Impulse und Orientierung. Aber zeigt halt auch tatsächlich in der Vergangenheitsbetrachtung, da ist nicht so alles richtig. Also gucken wir doch lieber in das, was meine persönliche Einschätzung ist, als Nicht-Zukunftsforscher und auch als Nicht-Glaskugelpoet, was denn da tatsächlich in Zukunft so auf uns zukommen mag und was wir da letztendlich brauchen. Also ich glaube, was ich ausgearbeitet habe, sind insgesamt 8 Kompetenzen. Ich möchte also hier über 8 Kompetenzfelder sprechen und die auch ganz kurz erörtern, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was wir mit der künstlichen Intelligenz jetzt hier schon so alles erfahren, subjektiv wie auch objektiv. Einerseits, aber andererseits natürlich auch Tipps und Handlungsempfehlungen geben. Was kannst du tun? Was solltest du persönlich tun? Ganz unabhängig jetzt mal von deinem Alter. Aber natürlich auch wohl wissend, dass jüngere Menschen einen anderen Fokus haben, als es jetzt ältere Menschen bieten. Meine Erfahrung aber, und das ist das Gute an diesem Thema, ist, dass all das sowohl für die Jungen als auch für die älteren Menschen gleichermaßen gilt. Fangen wir doch mit dem ersten Punkt an. Das ist die sogenannte digitale Kompetenz. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass man sich Fähigkeiten erwirbt, um mit Technologien produktiv und zielführend in seinem beruflichen Umfeld umzugehen. Dazu gehören ganz bestimmte Aktivitäten und Fähigkeiten. Das ist natürlich zunächst erstmal die Freude an der Bedienungsfähigkeit, also auch die Offenheit, überhaupt sich mit neuen Softwareanwendungen zu beschäftigen. Dazu gehört aber auch natürlich all dessen, was so Software so rausschmeißt an Ergebnissen, beziehungsweise Hard- und Software als Ergebnisse dann dem Nutzer liefern, auch in den Arbeitsprozess zu implementieren. Also es ist eben nicht nur diese sogenannte Wisch- und Bedienkompetenz, sondern darüber hinaus vor allem auch mit den Ergebnissen produktiv umzugehen. Und das ist für viele nicht ganz so einfach. Also wir sehen das so bei ChatGPT, konkretes Beispiel. Viele nutzen diese Anwendung, um damit ein wenig herumzuspielen. Die geben so ein paar Prompts ein und schauen mal, okay, die meisten fangen mit dem eigenen Namen an. Wer ist Gerald Lemke, wer ist Hans Müller und so weiter, um mal so schauen, was denn so die Datenbanken so alles über meinen Namen wissen. Das ist so das eine. Aber was mache ich jetzt denn nun jetzt konkret damit in meinem Arbeitsumfeld? Also packe ich das nun auf meine Webseite beispielsweise oder mache ich daraus einen Social Media Post oder schaffe ich das in meine oder schicke ich das an den Personaler als Dokumentation für meine Personalakte? Alles irgendwie jetzt nicht so die Anwendung, wo ich sagen würde, wow, ey, das ist jetzt aber wirklich eine Disruption. Nein, darum geht es nicht. Also die Prompts zu haben, das ist sicherlich eine Fähigkeit, die richtigen Prompts für seine beruflichen, betrieblichen Bedürfnisse zu formulieren. Das ist sicherlich eine Fähigkeit, die die meisten Menschen jetzt noch nicht haben. Und das andere aber auch tatsächlich, wenn ich sie habe, dann diese Ergebnisse, die ChatGPT rauswirft, dann auch für mein Business konkret zu nutzen. Denn was kommt dann als Ergebnis heraus? Zunächst erstmal nur Text. Text, langsamer Text, langweiliger Text, der vielleicht hier und da ein bisschen strukturiert ist, aber im Wesentlichen Text. Ich gebe Text rein und kriege Text raus. Das ist das Ergebnis dieser Sprachmodelle. Was mache ich mit dem Text, den ich reingebe? Der muss ja schon irgendwie aus einem Kontext ein bestimmtes Erkenntnisinteresse gehabt haben. Aber was mache ich mit dem Text, der da rauskommt? Kopiere ich den dann irgendwo in meine Notizen und sind dann digital abgelegt für all meine Lebenszeiten und darüber hinaus? Oder was mache ich jetzt endlich damit? Es ist eigentlich nur ein Zwischenschritt, denn diese Ergebnisse, die sind ja wichtig, beispielsweise für meine Datenanalyse. Sie können wichtig sein, dass ich mir bestimmte Codes entwickeln lasse für meine Programmierung, aber nur Teile, nur Snippets dieser Codes. Da gibt es fantastische Videos bei YouTube, wo GitHub-Entwickler darüber sprechen, wie sie ChatGPT für die eigene Codeentwicklung von Software nutzen. Das ist also hoch interessant. Auch bei LinkedIn Learning habe ich gestern einen Kurs mir angeschaut von jemandem, der das ganz konkret zeigt, mit welchen Prompts er welchen Code erzeugt. Das heißt also, du hast in deinem beruflichen Arbeitsablauf und das, was du leisten möchtest oder leisten möchtest, möchten wir müssen, dass du da ein bestimmtes Bedürfnis hast, für den du eine Unterstützung brauchst. Genauso, als wenn ich jetzt einen Text von Deutsch ins Französische übersetzen möchte und jetzt kein Internet zur Verfügung hätte, dann würde ich ja ein Wörterbuch nutzen. So jedenfalls die Menschen, die früher noch Sprachen gelernt und angewandt haben. Und dann blättere ich in diesem Wörterbuch immer eine ganz bestimmte Vokabel und dann wende ich diese Vokabel konjugiert oder wie auch immer in meinem entsprechenden Text an. Ich nutze also ein Hilfsmittel. Früher war es das Wörterbuch. Heute sind es halt künstliche Intelligenz oder künstlich intelligente Anwendungen. Und genauso ist es auch. Ich muss also wissen, was ich eigentlich tatsächlich verändern will. Das gehört zur digitalen Kompetenz. Es ist nicht das Bedienen von Software, liebe Leute. Das machen die Kinder und meine Studis alles mit links, mit beiden Augen verschlossen und irgendwie noch ein Tequila in der rechten Hand. Mit der linken Hand wird ChatGPT bedient. Das ist trivial. Es kommt darauf an, mit den Ergebnissen Wertschöpfung zu schaffen und sie zu unterstützen. Das ist digitale Kompetenz. Und das ist zu lernen. Damit sind wir nicht groß geworden. Wir haben ganz unterschiedliche Bildungssozialisationen. In bestimmten Berufen ist es völlig irrelevant. In manchen Berufen ist es hochrelevant. Also bei dem Data Scientisten beispielsweise, der den ganzen Tag Datenanalyse im Konzern macht, für den ist es hochrelevant. Für jemanden, der eher vielleicht im sozial-karitativen Bereich mit Menschen arbeitet, ist es eher weniger relevant. Also mal so ganz abgesehen davon, je nachdem, welchen beruflichen Weg ich einschlage, zumindest in den Unternehmen, wenn ich in Wirtschaftsbetriebsunternehmen Verantwortung haben möchte, irgendwann in meinem beruflichen Leben, komme ich ohne digitale Kompetenz nicht mehr aus. Es sei denn, ich klammere sie aus und suche mir eine Branche, wo sie überhaupt nicht mehr gebraucht wird oder nie gebraucht werden wird. Mir fehlt die Fantasie, ob das in der Tat in der Zukunft so sein wird, dass es Branchen gibt, die nicht mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Ich bin davon überzeugt, das wird so sein, weil die Verführung in der Steigerung von Produktivität einfach so immens und grenzenlos zu sein scheint, dass kein Entscheider und kein CEO, kein Inhaber, kein Geschäftsführer dort die Augen verschließen wird in den nächsten Jahren. Das zweite ist, also die zweite Schlüsselkompetenz, ist das kreative Denken. Kreatives Denken und Problemlösungen erarbeiten, das sehen wir, das hat jetzt erstmal mit digital nicht so sehr viel zu tun, weil kreativ denken kann ich auch ohne ChatGPT und Co. Ich kann mich mit einem Buch oder mit Unterlagen, mit Papierunterlagen und auch mit gar nichts in den Wald begeben und durch den Wald wandern, mich auf einen Baum setzen, nachdenken, bestimmte Dinge einfach setzen lassen, mit Gedanken, mit Ideen, mit Impulsen schwanger laufen, geistig schwanger laufen. Manche brauchen dafür stundenlange Spaziergänge, manche brauchen mehrere Tage mit Spaziergängen. Für manche große Entscheidungen braucht man Wochen, Monate, vielleicht hoffentlich keine Jahre, aber auf jeden Fall auch längere Zeitphasen. Das ist schon einfach so, denn die Welt ist in unserem Umfeld so komplex und so schnell geworden, dass wir eben nicht mehr für alles, was auf uns einströmt, eine sofortige Problemlösung aufgrund unseres Erfahrungsschatzes haben. Die jüngeren Menschen, die Gen Zler beispielsweise, können davon natürlich ein Lied singen. Sie werden gleichermaßen mit diesen Herausforderungen konfrontiert und haben überhaupt keinen Erfahrungsschatz, aus dem sie schöpfen können. Ja, die können ja den ChatGPT fragen. Da sind ja vielleicht einige weitere Informationen drin. Und jetzt kommt es. Jetzt haben wir wieder die konkrete Anwendung. Wenn ich also zu einer ein kreatives Problem oder ein Problem kreativ lösen möchte, zu dem es keine Problemlösung als Blaupause auf der Welt gibt, beziehungsweise aus meinem eigenen Erfahrungsschatz nichts abrufbar ist, muss ich mir etwas Neues ausdenken. Also wenn beispielsweise ein bestimmter Marketing-Funnel nicht richtig funktioniert mit verschiedenen Softwareanwendungen, dann kommt es darauf an, diese Softwareanwendungen so aufeinander zu konfigurieren, dass sie wirklich funktionieren. Aber weder ein Entwickler von Software A noch der Entwickler von Software B und geschweige denn der von Software C kann dir sagen, was du in Software A, C oder B jeweils unterschiedlich machen kannst. Da brauchst du Kreativität. Reindenken, vertiefen, zu gucken, wie funktionieren dann diese Schnittstellen zwischen diesen beiden Anwendungen, welche Daten musst du aus A nehmen, damit sie in B funktionieren und so weiter und so fort. Was jetzt so nach Rocket Science klingt, ist nur ein Beispiel für Kreatives. Du kannst es natürlich auch wirklich im Social-Skill-Bereich auch weiterdenken. Du kannst sagen, okay, ich möchte jetzt ein bestimmtes Bild malen. Dieses bestimmte Bild soll kräftige, vielleicht neonhaftige Farben haben. Zumindest also aus der Farbpalette auch kräftige Naturfarben bieten. Und das Motiv soll ein Stillleben sein. Also solche Gedanken kannst du vorher schon machen und kannst dich dann mit einem Blatt Papier hinsetzen und skribbeln und dir überlegen, wie denn dieses Bild aussehen kann, bevor du die Leinwand mit Öl bekleckerst. Also ja, auch das ist natürlich kreativ. Viele verwechseln Kreativität mit Trial and Error. Zu sagen, ich mache mal irgendetwas und irgendwas kommt schon raus. Ja, auch das ist natürlich auch Kreativität. Funktioniert natürlich im freikünstlerischen Bereich fantastisch. Funktioniert in betrieblichen festen Abläufen sehr unfantastisch. Nichtsdestotrotz sind Abläufe niemals in Gold gegossen, sondern immer auch veränderbar, also auflösbar, aufweichbar und auch veränderbar. Und das braucht wiederum Kreativität. Also der Umgang mit den Unwägbarkeiten braucht von uns Kreativität und Innovationskraft, wenn wir auch in Zukunft neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen, beziehungsweise wenn wir vorhandene Geschäftsmodelle enrichen wollen, also anreichern wollen, beispielsweise ein analoges Geschäftsmodell mit digitalen Bereichen. Ganz konkret, ich bin eine Bäckerei, ich backe Brötchen. Wie kann ich mit digitalen Möglichkeiten und künstlicher Intelligenz dazu beitragen, dass die Qualität der Brötchen besser wird oder dass die Produktionskosten der Brötchen günstiger wird oder dass ich durch, wie auch immer, Kommunikations-, Vertriebs-Marketing-Maßnahmen vielleicht mehr Brötchen verkaufe. Und da sehen wir, warum Kreativität in der Wirtschaft so wichtig ist, weil sie dazu beitragen kann, betriebswirtschaftlich eine Organisation erfolgreicher zu machen, mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Rendite. Einerseits, aber andererseits durchaus auch die Produktivitätsvorteile der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um dann die Produktionskosten beispielsweise geringer zu halten. Kreatives Denken für die Problemlösung der Zukunft. Ein für mich unfassbar wichtiger Aspekt, den wir völlig verlernt haben. Wir haben ihn noch nicht mal gelernt. Denn wenn du durch die Schule läufst oder auch durch die Hochschule, durch Bachelor, Master und dann später wird das ja noch wilder in der Promotion, wenn du also auf Wissenschaft gehst, deiner Ausbildung. Ja, natürlich brauchst du jetzt für eine Doktorarbeit sowas schon Kreativität, das ist schon so richtig, aber nicht Kreativität verstanden im Sinne des Abschreibens oder des Kopierens von Massentexten. Das meine ich damit nicht. Du brauchst Kreativität in der Neuformulierung von neuen Handlungsempfehlungen, das ist schon richtig, aber es ist ein sehr rational strukturierter Prozess in dieser ganzen Ausbildung, die irgendwo, sobald du in die Grundschule kommst, begonnen wird abzutrainieren, die dann bis hin, wenn du dann mit Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 dann irgendwann promoviert sein solltest, dann wirklich vollkommen verlernt ist. Und wenn du dann als Controller dann in den Konzern zu Siemens gehst, dann brauchst du es ja schon gar nicht, weil dann zählen ja eigentlich dann auch nur noch Zahlen. Das ist ein Killerbeispiel. Es gibt andere Jobs, wo du es dann wieder brauchen kannst. Aber was du verlernt hast, wirst du dann nicht mehr so schnell wieder anwenden können. Du suchst dir also dann schon deine Arbeitsbereiche, in denen du das einbringen kannst, was du gerade gelernt hast und nicht das, was du eigentlich wirklich brauchst, beziehungsweise was der Job tatsächlich braucht. Nummer 3 ist natürlich ein Thema, das ein Dauerthema ist, nämlich das geht um Kommunikation und Zusammenarbeit. Also, als Schlüsselkompetenz ist es unglaublich wichtig, dass wir über Abteilungsgrenzen und über Zeitzonen hinweg uns nicht aus den Augen verlieren. Das ist das eine. Teams und Zoom und wie sie alle heißen, technische Tools liefern uns da mittlerweile in der breiten Masse gute Möglichkeiten, dass wir uns zumindest nicht aus den virtuellen Augen verlieren. Übrigens auch hier kleiner Tipp für all die, die schon immer sich darüber geärgert haben, wie kriege ich es eigentlich hin, dass ich, wenn ich auf meinen Bildschirm gucke und da drüber die Kamera hängt, dass meine Augen trotzdem in die Kamera gucken, obwohl ich auf den Bildschirm gucke. Das geht ja nicht. Also wie kann ich tatsächlich diese Kommunikation von Auge zu Auge, denn ich will nicht sagen simulieren, aber so gestalten, dass ich tatsächlich, wenn ich auf den Bildschirm gucke, trotzdem meine Augen in die Kamera gucke. Eigentlich nicht unmöglich. Ein kleines Start-up namens Casablanca hat sich diese Aufgabenstellung in Deutschland übrigens gestellt. Man hat ein Tool entwickelt, casablanca.ai ist die URL, da könnt ihr euch eintragen, die sind gerade im Pilot-Testing und diese KI schafft es tatsächlich, dann deine Augen in Richtung Kamera zu bewegen. Ihr müsst mir das jetzt einfach mal so glauben, probiert es einfach mal aus. Fantastisches Tool, nutze ich mittlerweile auch. Also ich lese quasi von PowerPoints ab und trotzdem gucke ich dann in die Kamera, also zumindest meine Augen sind in die Kamera gerichtet. Aber, by the way, Schlüsselkompetenz, Kommunikationszusammenarbeit wird nicht gänzlich von KI gelöst. Das ist völlig klar. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Teamfähigkeit und unsere interkulturelle Kompetenz wiederfinden, um quasi in der globalisierten Arbeitswelt bestehen zu können. Unsere Arbeitswelt ist nicht mehr national. Ich erlebe das selbst bei uns an der Hochschule. Unsere Hochschule geht in Richtung Internationalisierung. Da geht es auch gar nicht mehr nur um Europa. Es geht tatsächlich um den gesamten Globus hinweg. Es ist eigentlich völlig egal, ob da eine Kooperationshochschule oder ein Projekt irgendwo in Hongkong oder in Dubai oder in New York oder an der Westküste von Amerika ist, oder ob es denn tatsächlich in Europa ist. Also Europa ist halt schon mittlerweile das ja Nächste. Es ist ja auch kein großer Unterschied, ob ich eine Stunde von Frankfurt nach Berlin fliege oder 3 Stunden von Frankfurt nach Barcelona beispielsweise, oder 2,5 sind es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Schon länger her. Aber das macht eigentlich jetzt den Kohl nicht mehr so richtig fett. Das kann man an einem Tag alles schön wuppen, also hinfliegen und den Job noch machen. Also wir rücken schon durch die Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur schon immer näher. Das mag ökologisch sicherlich nicht immer das Sinnvollste sein, das gebe ich zu bedenken. Andererseits aber gibt es diese Möglichkeiten. Also wenn Aktivitäten zur Rettung der Welt es nötig machen, von A nach B zu fliegen, dann sollte man das durchaus tun. Ansonsten natürlich auch die Alternativen im Virtuellen suchen. Deswegen ist die Kommunikation, Zusammenarbeit über die virtuellen Netzwerke so unglaublich wichtig. Dazu habe ich ja das mit der Nadine das Buch geschrieben, Digitale Fitness für Führungskräfte, weil es so unglaublich wichtig ist, dass Führungskräfte hier vorangehen und sich ihre digitalen Kompetenzen aus dem ersten Part anwerben, um dann ihren Mitarbeitern bzw. mit den Mitarbeitern gemeinsam virtuelle Kommunikationsprozesse und Strukturen mit organisieren. Das funktioniert nicht immer, also selten von ganz alleine. Man macht dann irgendwie was und vieles macht man intuitiv richtig, aber wenn es dann darum geht, effizient und produktiv zu arbeiten, dann ist es dann schon auch meistens dann vorbei mit dem, was man da dann auch besser machen kann. Aber neben dieser virtuellen Kommunikation ist natürlich die Kommunikation auf Augenhöhe von Person zu Person meines Erachtens immer noch das Mittel der Wahl. Und deswegen sind also reine virtuelle Remote-Arbeitsplätze sicherlich für bestimmte Lebensphasen, gerade wenn jetzt so Genzettler aus dem Studium herauskommen, sicherlich hochinteressant. Da wechseln sie hier und da schon mal öfter auch den Wohnort. Die Lebenspartner wechseln vielleicht auch hier und da, oder man hat überhaupt keinen Lebenspartner und möchte noch ein bisschen was von der Welt sehen. Also bestimmte Lebensphasen fördern das dann durchaus. Wenn ich dann aber erstmal gesettelt bin und meine Bude da irgendwo hingestellt habe oder meine Eigentumswohnung gekauft habe oder von Papi, Mami irgendwas geerbt habe, dann ist auch schon vorbei mit der Flexibilität. Und dann kann man sicherlich in einer hybriden Art und Weise dann auch zusammenarbeiten. Das Arbeiten erfordert eine unglaublich intensive Empathie. Das weiß jeder, der den ganzen Tag in Zoom, Teams und Co. hängen. Mir geht das so, ich habe 2-3 Tage die Woche von Montag bis Freitag, in denen ich wirklich von morgens bis abends in solchen Sitzungen dann mich virtuell bewege. Das ist für mich jetzt mittlerweile selbstverständlich geworden, was aber nicht heißt, dass ich es toll finde. Es braucht hohe emotionale Anstrengungen, dann auf die Gesprächspartner im virtuellen Bereich einzugehen. Allein nur der Blick auf den Bildschirm. Manche haben den Blick, wenn sie sich selber sehen, schon oder führt zu kritischen Emotionen. All das braucht Energie, ne? Und damit man da nicht irgendwie so völlig an den Menschen vorbei kommuniziert, sondern auch versucht, auf den Menschen verbal, aber auch mit Augen, dank KI, aber auch mit Sprache und auch mit empathischen Signalen auch aufeinander einzugehen, halte ich für unglaublich wichtig. Das ist nicht in jedem Sales-Meeting wichtig, das ist aber immer dann wichtig, wenn ich in der Führungsarbeit bin und Menschen helfen möchte, nach vorne zu kommen. Die vierte Schlüsselkompetenz ist genauso wichtig, das wissen alle, die schon seit vielen Jahren in der Praxis sind oder auch in der Praxis lernen. Das ist die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, also die digitale Transformation braucht eine unbedingte Fähigkeit der Flexibilität, nämlich sich immer an neue Situationen anzupassen. Meine Leute sagen mir manchmal, ja, Gerald, du bist so ein total Kreativer, du machst aus jeder Situation immer irgendwie etwas und so weiter. Man merkt, dass du dich da jetzt nicht darauf vorbereitet hast, auf die Situation. Man merkt aber, dass du mit der Situation umgehen kannst. Ich finde, ohne mich jetzt da nach vorne zu schieben, hat mich aber zum Nachdenken gebracht, weil eben genau eigentlich, was früher so war, nach dem Motto, eigentlich bist du ein Chaot. Also mein Doktorvater hätte mir jetzt gesagt, ah, Gerhard, du bist eigentlich ein Chaot, weil du bist ja gar nicht so vorbereitet auf alles, was du da jetzt so tust und so und auf das Gespräch und auf die Reflexion und auf alles Weitere. Aber genau das ist heute die Stärke und das wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden. Also das Erlernen von Agilität und die Bereitschaft, auf Situationen agil zu reagieren und aus der Reaktion eine Aktion zu machen, das ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit, wie ich persönlich finde. Ich bin davon überzeugt, dass wer sich das heute antrainiert, in Zukunft deutliche Vorteile in seinem Beruf haben wird. Zumindest ist es als Führungskraft unerlässlich. Heute schon, aber in Zukunft noch viel mehr. Dazu gehört, sich kontinuierlich weiterzubilden. Jetzt gar nicht mehr nur so auf fachliche Themen, sondern vor allem im Social-Bereich. Also ich habe ja in einem anderen Podcast auch schon ausführlich dargestellt, dass die neuen Hard Skills der Zukunft, also von dem, was sie erwarten, muss ich jetzt das Handbuch 1, 2, 3 lesen, damit ich dem Job erfolgreich bin. Nein, die neuen Hard Skills der Zukunft, das sind die Soft Skills. Also sich bitte weiterentwickeln im Bereich der Soft Skill, der Persönlichkeitsentwicklung. Personal Growth ist für mich die Strategie der Zukunft. Das heißt also, an Aufgaben natürlich zu wachsen einerseits, aber sich auch mit Aufgaben zu beschäftigen, die nicht unmittelbar mit der Wertschöpfung zu tun haben, sind genauso wichtig. Deswegen müssen meine Mitarbeiter haben alle Freiheiten der Welt. Einerseits haben wir ein Commitment, das was geleistet werden muss, andererseits aber können sie auch eigene Problemstellungen oder was so am Alltag auf den Tisch kracht, denn auch selbstständig und kreativ lösen. Und ich möchte nur noch Mitarbeiter haben, die das können. Fürs Kundengeschäft ist das sowieso völlig unerlässlich. Also die, die stark und eng am Kunden arbeiten, Key-Accounter, Projektleiter, Agenturleute und sowas, wissen, wovon ich da rede. Aber es ist auch für andere extrem wichtig geworden, um in Zukunft in der wandelnden Arbeitswelt dann Erfolg zu haben. Damit verbunden ist auch schon die fünfte Schlüsselkompetenz, die schon seit vielen Jahren durchs Dorf getrieben wird. Das ist die emotionale Intelligenz. Ich bin davon überzeugt, dass wir die sogenannte emotionale Intelligenz eigentlich noch nie so richtig gelernt haben. Also den Umgang mit unseren eigenen Emotionen ist für viele Menschen, zumindest aus meinen Generationen vorher, meine aktuelle und die nachfolgende Kohorte sicherlich eine große Herausforderung, weil gerade auch wir das ja nie gelernt haben, weil das auch nie wichtig war für die Wertschöpfung oder für die Karriere. Aber möglicherweise haben wir unterschätzt, wie wichtig es eigentlich ist, unsere emotionalen Fähigkeiten und unser Einfühlungsvermögen, Stichwort Empathie, zu entwickeln und in vor allem gerade digitalen Arbeitsumgebungen einzubringen. Empathie bedeutet nämlich nichts anderes, als dass wir die Bedürfnisse und die Gefühle unserer virtuellen Gegenüber, Kunde, Mitarbeiter, Mitchefs ernst nehmen, dass wir sie wahrnehmen auch überhaupt erstmal und dass wir mit ihnen dann auf eine Ebene der effektiven Zusammenarbeit zu kommen, um beispielsweise Konflikte zu lösen. Also emotionale Intelligenz, das wissen viele, die im Bereich Goldman, das ist ja einer der Autoren, der das ja mal publik gemacht hat, dieses Thema oder populär gemacht hat, dieses Thema, ich glaube, es waren die 90er, Ende der 90er Jahre, kann schon durchaus ein Wirtschaftsfaktor sein und auch ein Erfolgsfaktor für die eigene berufliche Aktivität und auch Weiterentwicklung. Ich finde, dass die Zeiten eigentlich des autoritären Managers so langsam aber sicher doch vorübergehen. Und ich freue mich sehr, wenn ich erlebe, auch in meinem eigenen Arbeitsumfeld, auch in den Kundenprojekten und auch in den Medienprojekten, wenn wir so erleben, wie wir aufeinander eingehen und dass wir auf einer kooperativen Ebene meistens immer viel intrinsisch motivierter herauskommen, als wenn einer, vielleicht sogar gerade ich, weil ich ja oft so als Experte in Anführungsstrichen dann herangezogen würde, sagt, ja, Lemke, sagen Sie mal und so weiter. Und sage ich, naja, das sage ich euch jetzt nicht. Ich habe natürlich Ideen, wie das aussehen kann. Ich habe eine ganz persönliche Haltung, wie es aussehen sollte und könnte. Das heißt aber nicht, dass das für euch die richtige Lösung ist. Aus dem einfachen Grunde, weil wenn ich euch das sage, versucht ihr das abzuarbeiten, obwohl ihr das eigentlich gar nicht wollt. Welche verdammte Motivation braucht ihr denn dann, das abzuarbeiten, was ihr eigentlich gar nicht wollt? Also wer soll euch denn motivieren? Ich, der euch das vorgegeben hat. Das ist ja totaler Blödsinn. Also es geht tatsächlich darum, die Bedürfnisse und Gefühle meiner meiner Stakeholder, dazu gehören Projektmitarbeiter, interne, externe, zu verstehen, zuzulassen, darüber auch sprechen zu dürfen und natürlich sprechen zu können, ohne natürlich jetzt in stundenlangen Abendsitzungen dann beim Bier irgendwie abzusumpfen. Das meine ich damit wiederum nicht. Das muss nicht sein, das kann, das muss aber nicht sein, sollte nicht die Regel sein. Aber dann auf diese Bedürfnisse dann auch eingehen zu können und auch zu dürfen. Ja, eigentlich ist das so, ich bin ja ein paar Tage schon auf dieser Welt, eigentlich ist das ja was ganz Normales, von dem wir eigentlich ausgehen sollten, irgendwie das wäre selbstverständlich. Aber wir leben halt, wie gesagt, mit sehr vielen Menschen in interkulturellen Kontexten zusammen, in denen es halt eben nicht selbstverständlich ist. Und denn auch wenn wir jetzt mit mehreren unterschiedlichen Kulturen im Unternehmen arbeiten und auch gerade auf Kundenseite, dürfen wir nicht von der Selbstverständlichkeit ausgehen. Es gibt natürlich im interkulturellen Assimilationseffekte, also Anpassungseffekte natürlich an kulturelle Werte in unserem Land und auch in der Organisation. Meistens ist das so, manchmal aber weniger oder oft auch gar nicht. Und dann muss ich entstehen Konflikte und die muss ich natürlich dann auch versuchen mitzuhelfen zu lösen. Was haben wir noch für eine Schlüsselkompetenz? Die sechste. Also für mich super, super wichtig, heißt kritisches Denken. Kritisches Denken, ja, also kritisches Denken alleine ist ja zunächst erstmal eine Fähigkeit, die man sich antrainieren darf und sollte, weil sie mich einfach immunisiert gegen jegliche Euphorie, die mir entgegenschwappt. Also beispielsweise, wenn dann am 20.11.22 ChatGPT auf den Markt kommt und die Nutzerzahlen und die Server und alles bricht zusammen und ich gucke mir das auch an und sage, wow, coole Ergebnisse, dann heißt das, bin ich natürlich und war natürlich genauso auch erstmal euphorisch, wie viele andere auch. Ich habe aber auch immer in einer Gehirnbindung auch das Kritische gesehen und ich sage, komm, lass dich davon nicht verführen. Das kann dich ja sogar süchtig machen. Also ich kenne Menschen, die den ganzen Tag ChatGPT bedienen und dann mit den Texten da irgendwie herumfuchteln und vielleicht machen sie damit auch was Produktives, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall verbringen sie extrem viel Zeit damit. Also durchaus auch immer die andere Seite der Medaille zu sehen. Konkret im Karriere, Job, Beruf bedeutet das, das sind die Fähigkeiten, Informationen zunächst erstmal zu analysieren und aufgrund dieser Informationen fundierte Entscheidungen zu treffen. Wer das kann, wird in den nächsten 30 Jahren Geschäftsführer oder CEO einer Bude werden. Denn das ist das, was wir im Grunde genommen gar nicht mehr lernen. Weil einerseits sagen wir, hey, wir müssen emotional intelligent sein, anpassungsfähig, Soft Skills sind die neuen Hard Skills. Ja? So dieses ganze Gedöns, was ja auch irgendwie so viel einfacher ist, weil es viel smarter und smoother zunächst erstmal klingt und in der Anwendung beim Kaffee dann auf dem Sofa irgendwo in seinem Unternehmen herumzukuscheln und abends noch eine Runde zu kickern, das ist ja irgendwie, das bedient so die sozialen Bedürfnisse. Aber die Entscheidungen entstehen nicht aus der Befriedigung von sozialen Bedürfnissen. Die entstehen aufgrund der Sammlung, Auswertung und Interpretation von Fachinformationen. Also muss ich schon mich damit beschäftigen, was sind eigentlich die richtigen Fachinformationen? Ich muss im kritischen Denken mir eine sogenannte Medienkompetenz erwerben, Informationen zu bewerten hinsichtlich ihrer Plausibilität und hinsichtlich ihres Wahrheitsgehalts. Schwuppdiwupp sind wir beim Chat-GPT. Ist das, was da hinten rauskommt, ist das richtig? Ist das eigentlich wahr? Sind einfach die Informationen, die die Maschine rauswirft, sind die auch in der Tat, auch wenn sie auf Basis von vorhandenen Informationen in einen neuen Kontext ausgegeben werden, sind sie auch wirklich logisch? Sind sie wiederholbar? Wenn ich den gleichen Prompt eingebe, kommt dann dasselbe Ergebnis heraus? Wir entdecken, nein, es werden dann neue Ergebnisse herausgegeben. Ihr könnt das gerne mal probieren mit demselben Prompt bei ChatGPT. Wiederholt, vielleicht sogar auch zu verschiedenen Tageszeiten, einfach mal denselben Prompt rauswerfen zu lassen, einzugeben und das Ergebnis auswerfen zu lassen und dann mal ausdrucken und nebeneinander legen. Und gucken, okay, ja, was ist denn da jetzt eigentlich richtig? Und sehr oft wird man dann merken, irgendwie selbe Frage, dreimal eingegeben zu unterschiedlichen Zeitpunkten, drei quasi unterschiedliche Ergebnisse. Was ist denn da jetzt richtig? Und die Entscheidung darf nicht emotional sein, oh ja, das gefällt mir jetzt ganz nett oder es ist ja ganz cool, irgendwie so, ja, und irgendwie, ja, und da sind so ein paar Wörter drin, die kicken mich auch so ein bisschen mehr, ja. Das meine ich damit nicht, sondern letztendlich muss ja damit eine Botschaft und ein Sachgehalt kommuniziert werden. Das muss man sich dann genauer anschauen. Also es geht um die objektiven Bewertungen, die entscheidend sind, um strategische Entscheidungen zu treffen und im Rahmen der strategischen Entscheidungen Risiken abzuwägen. BWL-Studis kennen das, die haben irgendwann mal den Führungs- und Managementkreislauf kennengelernt, da kommt, wird das rauf und runter gebetet und so weiter. Aber ja, strategische Entscheidungen sind Entscheidungen, die in die Zukunft gerichtet sind, wo ich heute etwas sage, okay, ich möchte eine Familie gründen, nicht jetzt, nicht in 3 Jahren, in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren, aber ich möchte es auf jeden Fall, das ist eine strategische Entscheidung. Und ich sollte mich vielleicht dann zum Zeitpunkt, wenn ich diese strategische Entscheidung für mich treffe, vielleicht schon hinreichend mit Informationen beschäftigt sein. Was hat das für Konsequenzen auf mein Privatleben, auf meine Karriere, auf meine Zufriedenheit und so weiter und so fort? Vieles wissen wir natürlich nicht, sonst hätte der liebe Herrgott uns diese Möglichkeit der Fortpflanzung wahrscheinlich gar nicht gegeben, weil da weiß man, die Kinder haben, wissen, wenn sie das alles vorher gewusst hätten, hätten sie es vielleicht vorher nicht in die Wege geleitet. Nachher sind sie immer alle ganz happy, aber am Anfang irgendwie ist es ja oft auch Stress. Also, welche Risiken gibt es da auch? Um mich damit zu beschäftigen, das kann eine strategische Entscheidung im Hinblick der Happiness oder der Sickness schon sehr, sehr deutlich die Richtung geben. Die 7. Schlüsselkompetenz, die schon auch in den 80er und 90er Jahren rauf und runter gebetet wurde, nämlich unter dem Claim, Mitarbeiter müssen Unternehmer werden. Es gab mal so eine Bewegung, dass dann das Management dann von seinen Mitarbeitern über Management-Rhetorik kommuniziert, vor allem dann immer auch dieses unternehmerische Denken verlangt hat und gesagt hat, okay, du bist nicht nur Abarbeiter eines Arbeitsprozesses, also bist nicht nur verantwortlich dafür, dass die 50 Belege jeden Tag schön in den Leitsordner geheftet werden, chronologisch, sondern du sollst das in einem größeren Kontext sehen. Also du sollst den Beitrag deiner Arbeit für das gesamte Unternehmen betrachten und gucken, was kann deine Arbeit für das gesamte Unternehmen noch besser machen und so weiter und so fort. Die Idee dahinter, gar nicht so doof, finde ich durchaus richtig. Aber deswegen muss er nicht aus jedem gleichen Unternehmer werden. Weil Unternehmer sind ja Menschen, die ja auch Risiken eingehen. Und zwar Risiken, von denen sie nicht so ganz genau wissen, okay, werden die eintreffen? Also ist mein eingesetztes Kapital, wird sich das tatsächlich vermehren? Geschweige denn, wird das vielleicht sogar auch erhalten bleiben? Oder geht es vielleicht auch sogar verloren? All die, die an der Börse zocken, wissen es nicht oder die im Wettgeschäft unterwegs sind. Die wissen es nicht so richtig. Trotz allen kritischen Denkens, aller fundierten Analysen und Informationen kann sowas auch durchaus 50-50 schief gehen. Aber das unternehmerische Denken ist jetzt eben nicht damit gemeint, dass jeder ein Unternehmer werden soll. Aber wir können auf jeden Fall den Innovationsgeist damit Impulse verleihen, um Wachstum und Erfolg zu gewährleisten. Das heißt also, wir sollten, und das meine ich jetzt mit dem unternehmerischen Denken, wir sollten offen für neue Ideen sein. Wir sollten ein Open Mindset entwickeln. Wir sollten uns vom Neuem nicht kategorisch verschließen. Wir müssen nicht alles toll finden, was da so an Neuem kommt. Und was von Unternehmen kommt, wissen wir natürlich, ist immer auch ein Marketing-Speech dahinter. Wir wissen, die wollen ja auch etwas verkaufen. Die wollen natürlich auch unser Geld haben. Also ohne Frage, aber so läuft halt dann auch unser Wirtschaftssystem weltweit. Unternehmen tun das, von dem sie der Meinung sind, dass wir Menschen, der Endverbraucher, ihnen dafür Geld geben werden und von dieser Leistung profitieren und mit dieser Leistung wieder etwas Neues gestalten. Das gelingt nur, wenn ich mich dem öffne. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass ungefähr weniger als ein Drittel bis heute nach Publikation von ChatGPT, wir reden jetzt von einem knappen halben Jahr, noch nie sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Warum denn das andere Drittel? Waren die vielleicht etwas innovativer? Sind die vielleicht etwas, ja, Open-Mindsetter? Ich bin davon überzeugt, ich bin hochgradig offen und hochgradig offen Mindset, auch wenn ich die Risiken kenne, dass immer, wenn ich immer Neues zulasse, das auf mich einströmt, dann vor allem dann den Aufwand habe, das irgendwie für mich tagtäglich zu strukturieren und zu systematisieren. Das erzeugt, braucht Energie. Ich weiß aber, dass ganz viele Aktivitäten, Projekte, vor allem auch in der Wirtschaftspraxis, oder auch erfolgreiche Medienprojekte eben nie entstanden wären, wenn ich diesen Innovationsgeist nicht eingefordert hätte oder auch gefördert hätte und wenn es nicht gelungen wäre, Neues bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei Projektteams zuzulassen. Eigentlich eine Aufgabe des Managements, die wissen aber auch selbst natürlich genau, dass sie ja auch mit Informationen unter Wasser sind. Aber wenn ich das letztendlich auch von meinen Mitarbeitern nicht einfordere, dann ich verpasse die Chancen. Ich habe noch nicht mal die Chance, die Chancen zu ergreifen, die uns der Markt, da sowohl der Angebots- als auch der Nachfolgemarkt bietet. Also das ist insofern schon sehr interessant. Das heißt also unternehmerisches Denken im Sinne des neuen Zulassens, um Innovationen überhaupt erstmal zu ermöglichen, weil wir die Menschen, die in der Organisation, im Unternehmen arbeiten, wir sind diejenigen, die die Innovation treiben. ChatGPT treibt keine Innovation. Nur wir, die mit ChatGPT arbeiten, können Neues daraus gestalten. Last but not least, auch schon Thema in den 80er Jahren, auch schon immer mal wieder gehypt worden, bedeutet Schlüsselkompetenz, lebenslanges Lernen. Eigentlich ist es die Conclusion der vorhergehenden 7 Geschichten. Es ist keine eigene Kompetenz. Also zu sagen, irgendwie meine Kompetenz ist das lebenslange Lernen, hat mir mal jemand erzählt. Da habe ich gefragt, ja, was lernst du denn so alles? Ja, ich bin halt auch immer offen und für Innovationen. Und ich bin auch sehr empathisch und ich bin auch hochflexibel und anpassungsfähig und ich habe auch digitale Kompetenz und so weiter. Ich sage, ja gut, dann ist das die Conclusion der vorhergehenden 7 Punkte und das soll auch so sein. Es ist im Grunde genommen, ist der digitale Wandel nicht mehr aufzuhalten. Das, was digitale Technologien von den Unternehmen jetzt in die Märkte gebracht werden, ist in weiten Teilen disruptiv in den letzten 20 Jahren. Wir haben noch nie so viele Disruptionen gehabt wie in den letzten 20 Jahren. Das muss man einfach so festhalten und das hört auch nicht auf. Die die Produktzyklen werden immer kürzer. Man muss jetzt nicht mehr 10 Jahre auf das nächste große Ding warten. Das kommt in 5 Jahren. Das ChatGPT in 22 wird in 24 wieder etwas Neues kommen. Also da ist schon richtig, richtig Tempo drin und deswegen ist diese digitale Transformation eben kein Nischenthema mehr. Also wirklich, da muss ich einfach betonen, weil mir immer viele Menschen auch aus den Verlagen sagen, Herr Nimke, das mit dem Digital, das ist ja alles nur Nische, das lesen hier nur 3 Leute. Nein, 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 digital nutzt jeder und zwar immer mehr. Nicht jeder nutzt jetzt sofort ChatGPT, aber wir werden in einem Jahr, wird es soweit sein, dass jeder ChatGPT nutzt, bewusst, weil er die Anwendung aufruft und einen Prompt eingibt oder unbewusst, weil dann Office Copilot seine E-Mails automatisch beantwortet, die ich dann nur noch auf Richtigkeit checken muss. Also bleibt die Transformation in seinem Ergebnis letztendlich für uns Menschen nichts anderes mehr übrig, als tatsächlich lebenslang lernen zu müssen. Wir müssen uns also darauf einrichten, dass morgen schon nichts mehr sein kann, wie es gestern oder heute war und ist. Und wir müssen uns darauf einrichten, dass wir uns damit beschäftigen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, damit nicht nur unser Land wettbewerbsfähig wird und bleibt und wettbewerbsfähiger vielleicht sogar noch wird, insbesondere was ja jetzt auch so neue künstliche Intelligenzaktivitäten in der Wirtschaft selber angeht, beispielsweise, sondern vor allem auch, dass wir als Mensch wettbewerbsfähig bleiben. Ich meine damit jetzt nicht, dass wir ich ökonomisiere jetzt den Menschen jetzt so nicht derart nach dem Motto irgendwie so Ellbogen raus und sowas und ich bin der Beste und ich muss auch immer der Beste sein. Nein, 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 das meine ich überhaupt nicht, sondern wettbewerbsfähig bedeutet, dass ich die Chance heute habe, mir mit neuen Technologien so einen Wissensvorsprung in sehr kurzer Zeit zu erarbeiten. Und wenn ich das auch noch in wirtschaftlichen Kontext bringen kann, also das auch noch für eine wirtschaftliche Organisation oder auch für eine Non-Profit-Organisation genauso für Greenpeace und Co. einsetzen kann, dann habe ich natürlich Vorteile. Und dann kriege ich auf jeden Fall nicht nur den Job, sondern ich werde vielleicht sogar auch einer der Besten in diesem Job. Und ich werde vielleicht sogar jemand, der eine Organisation komplett nach vorne treibt, mit dem, was bisher nicht gelungen ist. Also, die Schlüsselkompetenzen sind alles Fähigkeiten, die wir eigentlich originär hätten schon längst uns bewahren sollen, die wir aber aufgrund unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und auch individuellen Entwicklung in den letzten 30, 40, 50 Jahren, vielleicht sogar auch schon länger, verloren haben. Wir haben sie verlernt. Und wir sollten uns daran immer wieder erinnern, was eigentlich wichtig ist für uns Menschen, damit wir happy werden, damit wir happy bleiben, damit wir im Beruf erfolgreich werden, damit wir das machen können, was uns richtig, richtig Bock bringt, dass wir Spaß an dem haben, was wir machen, dass wir morgens aufwachen und nicht mehr fragen, warum muss ich dahin, sondern dass die allererste Frage ist, was mache ich heute als erstes, weil das macht mir alles einen Riesenspaß. Darum macht es so viel Sinn, darüber nachzudenken, wie wir in unseren Unternehmen diese Schlüsselkompetenzen weiterentwickeln können. Und einen summa summarum Abschlussgedanke dazu noch. Ich glaube nicht, dass es über Trainings und Seminare in einem größeren Stil geschehen kann. Nein, das ist überhaupt nicht. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich komme ja aus diesem Geschäft. Ich bin mit diesem Geschäft groß geworden. Aber ich halte davon für die Zukunft überhaupt nichts mehr. Ich halte den richtigen Weg, die richtige Strategie, ganz konkret an konkreten Projekten zu lernen, zu arbeiten, zu gucken, welches Projekt treibt meine Organisation weiter nach vorne, welche macht sie zukunftsfähig, mit welche Kompetenzen und welche Ressourcen bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind denn da, die wir noch nicht abgerufen haben, um mein Unternehmen nach vorne zu bringen. Vielleicht möchten sie sich auch an einem neuen Projekt, an einem neuen Zukunftsprojekt sogar vielleicht engagieren. Warum lasse ich sie denn 40 Stunden dann an ihrem scheiß Arbeitsplatz da herumsitzen, zu Hause, also remote oder in meinem Unternehmen und immer wieder dasselbe machen? Warum sage ich nicht, hey, ich gebe dir 8 Stunden die Woche Zeit, damit wir an einem Innovations- und an einem neuen Projekt arbeiten? Lass uns darüber nachdenken, wie wir künstliche Intelligenz in unserem Unternehmen einsetzen können. Lass uns nicht warten, bis uns das andere sagen. Lass uns damit voranschreiten. Lass uns die 3 Schritte schneller machen als mein Wettbewerb. Wenn ich es nicht tue, machen es die anderen und dann hänge ich sie wieder ab. Und dann muss ich denn teure Lösungen und teure Beratungsleistungen im Nachgang einkaufen, die in der Regel immer teurer sind, weil sie das Feuer löschen müssen, beziehungsweise dann alles sofort neue Geschäftsmodelle machen, was faktisch unmöglich ist. Startet jetzt in den Unternehmen eure Lernkurve. Geh zu deinem Chef, zu deiner Chefin, geh zu deinem Geschäftsführer und erzähl ihm davon, wie wichtig es ist, diese Lernkurve jetzt zu beginnen. Keiner muss ein KI-Experte jetzt sofort werden. Schon ChatGPT ist nicht die Lösung aller betrieblichen Probleme. Aber beschäftigt euch damit, öffnet euch, öffnet den Mindset. Und wenn ihr dazu Fragen habt, findet ihr immer Menschen, die euch dabei helfen. Ich bin einer von vielen und die hier motivieren können, sich auf diesem Weg zu begeben. Aber vielleicht findet ihr auch interne Kräfte. Ihr müsst nicht auf externe zunächst einmal zurückgreifen. Aber wenn ihr ein cooles Projekt habt, habe ich große, große, große Lust, daran mitzudenken, das mitzugestalten und euch dabei zu helfen, dass das wirklich richtig erfolgreich wird, damit endlich mal wieder in unseren Unternehmen etwas gelingt, was bisher oft nicht gelungen ist. Innovation, Neues, neue Technologien. Leute, die Chancen liegen auf der Straße. Ich will nicht sagen, das Geld liegt auf der Straße. Jo, wenn man so denkt, ja. Aber die Chancen in unserem Wettbewerb liegen auf der Straße. Und wir haben in Deutschland tolle Möglichkeiten und tolle Chancen. Runter vom Sofa, rein ins das Neue. Warum fahren Menschen in den Urlaub, damit sie endlich mal was Neues sehen können? Warum biete ich nicht in meinem Unternehmen so etwas an wie Urlaub? Mach in meinem Unternehmen Urlaub und beschäftige dich mit etwas, was du sonst nicht machen würdest. Viele, 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 viele Ideen. Jetzt werde ich kreativ und jetzt muss ich ein Ende finden, weil wir jetzt schon bei fast 50 Minuten sind. Ich hoffe, dass die Struktur von 8 Schlüsselkompetenzen dir ein Gefühl zunächst erstmal gibt, aber vielleicht auch Fach- und Sachinformationen dazu geben kann, aus meiner persönlichen Einschätzung und auch Überzeugung, wie die Zukunft gestaltet werden kann. Und wenn du dazu Fragen hast, immer gerne her damit. Melde dich, Kommentare unter die Postings zu diesem Video. Video? Podcast ist es ja, ich mache ja gar kein Video. Also gerne Informationen zu diesem Podcast und in den Shownotes findest du dann auch Kontaktadressen, wo du Kontakt zu mir aufnehmen kannst. Du findest auch auf meiner Webseite einiges an Informationen zu diesen Themen und im Podcast-Channel dann in der Reihe Digitale Transformation auch noch weitere Punkte. Also, frohen Mutes, Kopf hoch, morgens aufstehen. Heute mache ich neben dem ganzen Gerödel, den ich sonst heute sowieso mache, aber mache ich etwas Neues. Hör diesen Podcast, geh zu deinem Chef, erzähl ihm, hey Leute, da gibt's was. Ich bin jetzt motiviert, ich bin jetzt gekickt. Ich will jetzt was bewegen. Scheiße, ich will auch mehr Kohle verdienen und das geht nur, wenn wir hier was Neues machen. Aber komm, lass uns damit mal beschäftigen. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag, wann immer du diesen Podcast auch anhörst und viel Erfolg bei allem, was du heute tust. Wie innovativ oder wie tradiert es auch sein mag. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.